Im Diskurs einer Netzstruktur der Kommunikation zeigt sich in der Zeit der Französischen Revolution angesichts der ersten optischen Telegrafenverbindung von Claude Chappe, die im Jahr 1794 zwischen Paris und Lille über 23 Signalstationen eröffnet wurde, ein neues Paradigma. Zu diesem sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ausdifferenzierenden Netz wurde nämlich, wie Flichy schreibt, die Überlegung angestellt, zwischen den einzelnen Ortsverbindungen quer verlaufende Linien zu errichten, um so von Sender zu Empfänger mehrere Übertragungswege zu ermöglichen und nicht länger von der Überwindung ihrer kürzesten Entfernung abhängig zu sein. Das halte ich für ein ganz wichtiges Kriterium für eine Netzstruktur. Der Übergang von der optischen zur elektrischen Telegrafie erweitert diese Netzstruktur in einem solchen Maße, dass das Paradigma der weltweit verlaufenden Kabelverbindungen sogar die Kategorie des Raums oder sogar der Kategorie des Raums, Entschuldigung, eine neue gedankliche Dimension gibt. Denn über ihre kommunikative Bedingung hin zur Neufassung des nationalen Raums nach der Französischen Revolution hinaus bringen die telegrafischen Kommunikationsnetze bald in noch größerem Maßstab die Vorstellung heute sogenannter globalisierter Räume hervor. Dass deren Konzeption von dynamischen Dispositiven in den Medien selbst induziert wird, verdeutlicht, inwieweit mediale Technologien in ihrem Potenzial über die bloße Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen hinausreichen. Bereits im Jahre 1858 formuliert der amerikanische Präsident James Buchanan in einer Grußbotschaft an die britische Königin Victoria über das erste kurzzeitig funktionierende Transatlantikkabel als den entscheidenden Faktor dieses neuen Kommunikationsmittels. Das Unterseekabel sei ein technisches Instrument, um nichts weniger zu erreichen als Religion, Freiheit und das Gesetz über die Welt zu verbreiten. Zitat: An instrument destined by divine providence to diffuse religion, liberty and law throughout the world. Dieser Diskurs legitimiert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine rasante europäische Kolonialexpansion, deren Ausdehnung die Erweiterung des weltweiten telegrafischen Netzwerks im gleichen Maße fördert, wie sie von ihm abhängig ist. Als ein Tool of Empire sind die Telegrafenverbindungen während der ersten Experimente Guglielmo Marconis, also im Jahr der Erfindung des Radios, bereits so weit ausgebaut, dass man auf ihnen eine Nachricht um die ganze Welt an sich selbst senden kann, wie William Henry Preece, leitender Ingenieur des British General Post Office und damit des damals bedeutendsten globalen Telegrafennetzwerks im Jahr 1895 feststellt. Die Nachricht werde auf ihrer Reise um die Welt ausschließlich über Kabelnetze übertragen. Das bedeutet, sie würde keine Boten mehr zwischen unverbundenen telegrafischen Strecken benötigen, in ca. 56 Stunden um die Erde gelangen und etwa $18 pro Wort kosten. Das hat er ausgerechnet. Der Autor Rudyard Kipling beschreibt dieses submarine Telegrafennetzwerk 1896 in seinem Gedicht The Deep Sea Cables, indem er die von diesen induzierte Vorstellung neuer Raumkonzepte in die Worte fasst. Ich zitiere: There is no sound, no echo of sound in the deserts of the deep, or the great grey level plains of ooze, where the shellbird cables creep. Here in the womb of the world, here on the tie ribs of earth, words, and the words of men, flicker and flutter and beat. And a new word runs between, whispering, let us be one. Zitat Ende. Der Appell Let us be one ist von den Kabelverbindungen längst in die Tat umgesetzt, sodass auch der Entwurf eines neuen französischen Telegrafengesetzes vom 30. Jänner 1900, deren politische Effekte als Motiv einer gesetzlichen Regelung der Kabelkommunikation mit den eigenen Kolonien anführt, da England und damit das British Empire seinen Einfluss in der Welt wohl doch eher der Telegrafie als der Marine verdanke, wie es darin heißt. Die Strukturen dieses bereits Ende des 19. Jahrhunderts faktisch geschlossenen Netzes aus ökonomischen Interessen und Telegrafenkabeln um die Welt mit ihren ortsgebundenen Stationen dynamisieren sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung des Radios stetig. Die damit verbundene Entgrenzung lokaler räumlicher Strukturen bewirkt, dass die Knoten der Kommunikationsstrecken, die vom antiken griechischen Feuertelegrafen bis zu den Atlantikkabeln ein telegrafisches Paradigma ausprägen, das an geografisch konkrete Orte und später an Relais gebunden ist, nun Punkte diesseits aller Orte miteinander in Kommunikation bringen. Diesen Wandel beschreibt Michel Foucault folgendermaßen, ich zitiere: Wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des Zerstreuten. Die Welt wird heute nicht so sehr als ein großes Lebewesen verstanden, das sich in der Zeit entwickelt, sondern als ein Netz, dessen Stränge sich kreuzen und Punkte verbinden. Zitat Ende. Das Verständnis der Welt als Netz, dessen Stränge sich kreuzen und Punkte verbinden, verdeutlicht, in welch hohem Maße die Vorstellung, die wir uns von der Welt machen, von unseren Kommunikationsbedingungen abhängig ist. Der Begriff dieser neuartigen Netzstruktur impliziert insofern einen Bruch zwischen dem konkreten Ort des Telegrafen und den Punkten im Kommunikationsraum. Welche Kräfte innerhalb der Netzstruktur haben die Vorstellung der Welt als Organismus voller Kabelverbindungen, als Nervenstränge, deren Zentrum sicherlich am Ende der All Red Line in London lag, zunichte gemacht zugunsten einer dynamischen Matrix, in der Punkte ohne Ort und womöglich ohne Ausdehnung sich kommunikativ verbinden? Bereits vor Marconis Experimenten hat der Physiker Oliver Heaviside im Jahr 1891 in der Einleitung zu seiner mehrbändigen Electromagnetic Theory auf diese Frage James Clerk Maxwells Feldtheorie geantwortet, die im Kern eine, ich zitiere, Theory of Dielectric Displacement sei, in der auf Englisch im Displacement anklingenden Fähigkeit dieser Theorie zur Entortung artikuliert sich deren umwälzende Kraft für unsere Raumvorstellungen, die künftig Maxwells, ich zitiere, Radiational Theory unterstellt sind. Einer Theorie des elektromagnetischen Feldes also, deren experimentelle Bestätigung durch Heinrich Hertz allein durch die Seinsweise elektromagnetischer Wellen die Kategorie eines Ortes im Netz der Kommunikation überwindet, wie Heaviside lakonisch bemerkt, ich zitiere: Still, however, the theory wanted experimental proof. 3 years ago, electromagnetic waves were nowhere. Shortly after, they were everywhere. Für beide konträren Seinsweisen des Nirgends und des Überall elektromagnetischer Wellen spielt ein konkreter Ort keine Rolle mehr. Vielmehr ersetzen Sender radialer Netze die ehemaligen Kabelkommunikationsrelais, sodass ein multidimensionaler Medienraum entsteht, um den es mir hier geht, dessen Eigenschaften in der Vorstellung von Heaviside von einem ihm inhärenten Medium, continuously filling all space, sagt er, gewährleistet werden, das als Bedingung der Möglichkeit dafür Sorge trägt, dass eine Übertragung elektromagnetischer Wellen zwischen zwei beliebigen Punkten im Kommunikationsraum überhaupt möglich ist. Der Ort und damit sogar die Materie selbst gibt sich in diesem Konzept nur mehr als eine beliebige körperhafte Anordnung in einem umfassenden experimentellen Medienraum zu denken, which immediately surrounds it, wie Heaviside sagt. Dessen Merkmal seiner allgegenwärtigen Verbreitung sich a priori vor allen weiteren raumgestaltenden Faktoren definiert. An keinen Standort mehr gebunden, lässt sich epistemologisch die Realität, die wir mit dem Namen des Feldes bezeichnen, ich zitiere Ernst Cassirer, nicht mehr als ein Komplex von physischen Dingen denken, sondern sie ist der Ausdruck für einen Inbegriff physikalischer Relationen. Zitat Ende. Diese Relationen stellen die Vorstellung von der Welt als einem einzigen großen Organismus in Frage und bilden sie in den relationalen Netzbeziehungen des Feldes neu ab. Die Mechanik der Körper verliert also in dem Maß an Bedeutung, wie die Frage nach dem Potenzial der Übertragung innerhalb des umfassenden und dichten Medienraums die nach einer optimalen Anordnung ortsgebundener Strukturen in den Hintergrund drängt. Während der sich überall ausdehnende Raum der Übertragung den Übergang von einer stationsgebundenen Kommunikationsform zu einer mehrdimensionalen, dynamischen Adressierbarkeit drahtloser Systeme ermöglicht. In diesem Sinne fügt drahtlose Telegrafie und Telefonie den geschlossenen Netzen mit Kabelverbindung zwischen zwei Orten zunächst die strukturelle Neuerung hinzu, aus Sende- und Empfangsstationen ein offenes Netz zu schiffen, auf dem Meer aufzuspannen, mit dem sich die Kontrolle des Schiffsverkehrs von der Beherrschung der örtlichen Häfen löst. Drahtlose Kommunikation macht so den ortlosen Ort Foucaults, also das Meer, erstmals adressierbar, auf dem die Kommunikationsvorgänge ein räumlich dynamisches Netz aus sich bewegenden Punkten konstituieren. Aus der Analogie, dass sich die elektromagnetischen Wellen dabei den Meereswellen gleichsam anschmiegen, entwirft Heaviside im Jahr 1902 in logischer Konsequenz sein raumtheoretisches Konzept eines multidimensionalen, umfassenden Medienraums, während er seine wohl berühmteste Hypothese formuliert, ich zitiere sie: "There may possibly be a sufficiently conducting layer in the upper air. If so, the waves will, so to speak, catch on to it more or less. Then the guidance will be by the sea on one side and the upper layer on the other." Zitat Ende von Heaviside. Erst die Reflexion der elektromagnetischen Wellen auch in der Ionosphäre, der später sogenannten Heaviside-Schicht, ermöglicht ihre Seinsweise des Everywhere gerade durch die Einschränkung ihrer Verbreitung. Der überall verbreitete Medienraum kann also nur sein, wenn er auch nicht ist. Denn eine leitfähige Begrenzung des Raums durch die Meeresoberfläche einerseits und die Ionosphäre andererseits bildet die gedankliche Voraussetzung zum Entwurf eines Heaviside-Raums, wie ich vorschlage, den multidimensionalen und umfassenden Medienraum der Übertragung elektromagnetischer Wellen zu nennen, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts entfaltet. Erste Evidenz für dieses neuartige Raumkonzept liefert kurz zuvor am 12. Dezember 1901 der experimentelle medientechnische Durchbruch, als Guglielmo Marconi bei St. John's in Neufundland erstmals ein Funksignal aus Cornwall empfängt, das der Erdkrümmung zum Trotz den Atlantik überquert hat. Nachdem der Funk als Medium des Raums sein elektromagnetisches Gesetz des Überall entfaltet und damit verheißt, die Kommunikation künftig unabhängig von räumlicher Distanz zu stellen, entwickelt sich innerhalb des Heaviside-Raums elektromagnetischer Wellen der den Anlass dieser Konferenz bildende virtuelle Radioraum. Entwickelt sich innerhalb des Heaviside-Raums. Das Charakteristikum des virtuellen Radioraums hat der deutsche Rundfunkpionier Hans Bredow, von dem schon die Rede war, in seiner Rundfunkweihnachtsansprache des Jahres 1924 an das amerikanische Volk so beschrieben. Ich zitiere Bredow: "Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Ist es doch mit Hilfe des Radios möglich geworden, Nachrichten im Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde zu verbreiten? Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir heute die Welt als gemeinsamen Sprechsaal ansehen können, ganz gleich, ob wir Nachbarn sind oder Antipoden. Der Metapher des gemeinsamen Sprechsaals liegt die funkräumliche Distanzlosigkeit der Welt zugrunde, die der Innovationsschritt des Dezembers 1906 erstmals auch stimmlich in Reginald Aubrey Fessendens berühmter Radio-Weihnachtssendung hörbar macht." Denn Fessenden ging es nicht mehr nur um eine Übertragung der Stimme, dies hatte er bereits im Jahr 1900 erreicht, sondern um eine Übertragung der Stimme im Heaviside-Raum. Zu diesem Zweck bemühte er sich sowohl im Jahre 1904 als auch im Jahre 1905 erfolglos darum, Oliver Heaviside in sein Team zu holen. Denn er hatte ja 1905 eine mit Brand Rock identische transatlantische Radiostation in Machrid Hainish in Schottland errichtet, die in die Versuchsanordnung der Weihnachtssendung einbezogen werden sollte, denn beide Sender hatten seit dem 10. Jänner 1906 eine drahtlose telegrafische Sende- und Empfangsübertragung errichtet, die im Verlauf des Jahres zu einem regulären Betrieb während der Nachtstunden führte. Da der Sender in Machrid Hainish am 5. Dezember 1906 während eines Sturms zerstört wurde, konnte dieser Plan nicht ausgeführt werden. Ich glaube, ich muss, oder wir können gleich noch darüber reden, was daraus folgt. Die Weihnachtssendung jedenfalls setzt den Funk von seiner überwiegend militärischen Nutzung frei, indem sie programmatisch die technischen Experimente mit einem Hochfrequenzmaschinensender zur Sprach- und Musikübertragung mit der sozialen Experimentalsituation eines öffentlichen Rundfunks an alle zusammenführt. Die hier dieser Konferenz den Anlass gebende 100-jährige Radiogeschichte gibt sich so erst in der Verbindung einer technischen und einer sozialen Experimentalsituation zu denken, von der eine dritte, die künstlerische, natürlich nicht zu trennen ist. Gestatten Sie mir aber trotzdem, hier auf die Verbindung des Technischen mit dem sozialen Experiment Rundfunk einzugehen, das als zentraler Faktor zur Bildung des öffentlichen Rundfunks mit Fessendens Sendung seinen Anfang nimmt und den Umstand ausmacht, weshalb wir trotz der technischen Vorgeschichte von 100 Jahren Radio sprechen. Zu Beginn dieser sozialen Experimentalsituation stehen weder die Inhalte der Sendung, die Effekte des Rundfunks auf eine Konstruktion und Ausrichtung neuer Hörergruppen oder gar die Entwicklung von spezifisch radiophonen Kommunikationsformen im Vordergrund, sondern vielmehr tragen die Effekte einer funkräumlichen Distanzlosigkeit zu einer sozialen Neukonzeption des von drahtlosen Netzen globalisierten Raums bei. Als frühe nicht-militärische Nutzung des Radios bildet der Seefunk das Feld dieses Experiments, denn Fessenden lud mit publizistischem Gespür eben nicht nur, und darüber können wir gleich noch reden, die lokale Presse zum Empfang seiner ersten Sendung, sondern machte eben, wie das hier bereits angeklungen ist, per drahtloser Telegrafie aus Brand Rock, Massachusetts, drei Tage vor Heiligabend auch alle erreichbaren Militär- und Schiffsfunker auf sein Programm aufmerksam. Aus diesem Grund gab es neben den Funkern der US Navy und den geladenen Journalisten eine dritte bekannte Hörergruppe, deren Arbeitgeber Fessendens Sendung zum Anlass nahm, seine Radionutzung radikal zu überdenken. Das waren nämlich die Schiffsfunker der Bananenhandelsfirma United Fruit Company. Diese 1899 in Boston gegründete Gesellschaft übernahm rasch die Marktführerschaft im Bananenhandel und entwickelte sich zu einem der ersten transnationalen Konzerne. Während sie umfangreichen Landbesitz in Mittelamerika und der Karibik erwarb und zudem einen internationalen Kommunikationskonzern aufbaute. Die unzureichenden telegrafischen Kabelverbindungen in der Region und eine komplexe Produktions- und Transportlogistik machten Pionierarbeit in drahtloser Kommunikation nötig. So installierte die Firma bereits im Jahr 1904 zwei die Forest Radiosender in Costa Rica und in Panama als erste Radiostation Mittelamerikas. Im Jahr 1907 wechselte United Fruit zur Ausrüstung ihrer Schiffe durch Radiogeräte von Fessenden. Als Motiv wurde da eben auch angegeben, dass er nach seiner Radiosendung zahlreiche Empfangsbestätigungen von Schiffsfunkern erhielt. Dorthin, zu den Schiffen, auch der United Fruit, schien also eine direkte Radioverbindung mit Fessendens Apparaturen erstmals im Bereich des technisch möglich. Was United Fruit dazu bewog, einen Großauftrag an Fessenden zu vergeben und parallel damit ihr eigenes Invisible Empire of the Air, wie Lee De Forest einmal über seine Audionröhre und deren Effekte sagte, schon vor Lee De Forests Erfindung der Audionröhre aufzubauen. An das Technische koppelt sich dabei ein soziales Experiment des Rundfunks an, das im globalisierten Raum eine neue sozioökonomische Ordnung etabliert, in der von Mac Musgrave, dem ersten Leiter des United Fruit Telegraph Service, verfolgten Radiostrategie erschienen nämlich die Effekte der funkräumlichen Distanzlosigkeit im Dienste einer zuvor nicht gekannten ökonomischen und politischen Expansion der Firma. Indem dieser Entwicklungsschritt seine drahtlose Netzstruktur noch im hierarchischen Raumgefüge der Kabeltelegrafie ausgehend von einer Zentrale und ihren Verbindungsstationen als Point-to-Point-Kommunikation realisiert und Fessendens Broadcasting als bloße PR-Maßnahme für seine Übertragungstechnologie wertet, führt er exemplarisch vor, in welchem Maße die Entstehung neuer politischer und ökonomischer Strukturen mit frühen Radionetzen zusammenhängt. Die United Fruit errichtete nämlich bis zum Jahr 1908 ein Radiostationsnetz von Nicaragua über Guatemala nach Kuba, das mit einer größeren Station in New Orleans, Louisiana, Kontakt über eine in der Karibik gelegene Relaisstation aufnehmen sollte, auf einem Felsen, der Swan Island heißt. Gleichfalls wurde die seinerzeit 25 Schiffe umfassende Firmenflotte mit dem neuen System ausgerüstet, das Fessendens Sender in Brant Rock bei guten Wetterbedingungen weiterhin auch in den karibischen Radiostationen hörbar machte. Darüber gibt es Berichte. In Mittelamerika sollte zunächst noch mit Morsecode telegrafiert werden, doch galt die Option dem Sprechverkehr, für den Fessenden erneut einen Großauftrag erhielt. Eine solche Netzstruktur der Radiokommunikation in der Karibik und Mittelamerika war zuvor nur von militärischen Stellen in staatlichem Auftrag eingerichtet worden, um die vorhandene Kommunikationstechnologie der geschlossenen Telegrafenkabelnetze zu umgehen oder gar zu übertreffen. In diesem Sinne bezeichnete der Leiter der Radioabteilung des US Navy Bureau of Equipment, Cleland Davis, die Radiotechnologie im Jahr 1909 beim Auftrag der US Navy an Fessenden zum Bau des bis dahin stärksten Radiosenders Amerikas in Arlington, Virginia, als eine Möglichkeit, um den telegrafischen Kabelverbindungen des British Empire eine Imperial Chain, also eine Kette drahtloser Stationen, entgegenzusetzen, wie sie von der United Fruit bereits errichtet worden war. Insofern kann man eine These von James Foch unterstreichen, dass das Radio erst im Zusammenspiel von staatlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmungen zu einer Schlüsseltechnologie der politischen und ökonomischen Expansion Amerikas während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wurde. Dabei bildete es die kommunikative Grundlage für die Entstehung neuer multinationaler Herrschaftsstrukturen. Auf dem Weg dorthin erweiterte die Bananenfirma im Jahr 1913 unter der Leitung von George S. Davis, dem neuen Manager dieser Radioabteilung, ihr eigenes Geschäftsmodell und gründete die Tochterfirma Tropical Radio Telegraph Company, die an der Spitze der damaligen Anlagentechnik für Übertragungs- und Empfangstechnologie lag. Bis 1921 investierte die Firma annähernd $4 Millionen in die Radiotechnik und somit in die Kontrolle ihrer Besitzungen in Mittelamerika und der Karibik sowie in die Kommunikation mit der sogenannten Great White Fleet ihrer Passagierdampfer. Sie war bei den Verhandlungen über die Aufteilung des amerikanischen Rundfunks und die Bildung eines Radio Trusts gleichberechtigt mit am Verhandlungstisch. Die United Fruit gehört daher mit ihrer Tropical Radio Company zu den Gründungsmitgliedern der RCA, der Radio Corporation of America, von der sie 4,1% der Anteile hielt. Ihre Strategie war insofern erfolgreich, als sie von einer verlustbringenden Tochtergesellschaft des Bananengeschäfts zu der dominanten Firma für internationale Kommunikation in der Region am Ende des Jahrzehnts werden sollte, denn es gelang Tropical Radio nicht nur in entlegenen Küstenregionen Mittelamerikas Radiostationen zu betreiben, sondern durch aggressive Diplomatie in sämtlichen Ländern der Region, überregionale Länder in der Nähe der jeweiligen Hauptstädte aufzubauen, die für den öffentlichen internationalen Nachrichtenverkehr zugelassen waren. Im Jahr 1928 führte Tropical Radio daher in allen mittelamerikanischen Ländern, mit Ausnahme von El Salvador, sämtliche internationale Radiokommunikation durch. Vielen Dank.